Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer monatlichen Radiosendung an jedem zweiten Freitag im Monat um 20.04 Uhr beim Bürgerfunk von Radio KW. Heute gibt es eine gute Nachricht für alle Bürger im alten und neuen Salzabbaugebiet, die von Bergschäden durch den Salzbergbau betroffen sind oder demnächst betroffen werden. Der Kreistag in Wesel hat am 2.02.2023 beschlossen, es wird eine Meldestelle für Bergschäden im Kreishaus eingerichtet. Dort kann der Bürger dann seine Bergschäden melden. Diese Meldestelle beim Kreis Wesel wird offiziell am 1. März 2023 ihre Tätigkeit aufnehmen. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Bürgerinitiative www.salzbergbaugeschädigte.de. Sie stellen sich die Frage, warum diese Meldestelle? Die Bürgerinitiative hat festgestellt, dass eine Vielzahl von Bergschäden dem Bergbaubetreiber gemeldet wird, aber die Entschädigung der Bergbaubetreiber nur sehr mager ausfallen. Der geschädigte Bürger bleibt auf bis zu 50% der Kosten sitzen. Hier bleibt dem Bürger nur der Klageweg, um zu ihrem Recht zu kommen. Der Klageweg ist unkalkulierbar und auch nicht finanzierbar. Rechtsschutzversicherung zahlen nicht. Bei der Bürgerinitiative gehen aber sehr viele Meldungen ein von Bürgern, die mit der sogenannten einvernehmlichen Lösung des Salzbergbaus einverstanden sind. Die betroffenen Bürger suchen Hilfe und haben keine Möglichkeit, sich zu wehren. Sie müssen gezwungenermaßen die angebotenen einvernehmlichen Lösungen der Bergbaubetreiber annehmen, um wenigstens einen Teil des Schadens ersetzt zu bekommen. Über die genaue Vorgehensweise bei der Meldung der Bergschäden werden wir Sie auf der Webseite der Salzbergbaugeschädigten unter www.salzbergbaugeschädigte informieren. Eine Schlichtungsstelle wäre die Lösung. Hier kann nur die Politik helfen, wie sie es auch bei der Ruhrkohle und den Bergschäden getan hat. Spricht die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten den Bergbaubetreiber an, so bekommt man die Auskunft, dass die Anzahl der Schäden so gering ist, dass sich ein Beitritt des Salzbergbaus zur Schlichtungsstelle des Ruhrkohlebergbaus nicht lohnt. Hier fragt man sich tatsächlich, warum tritt der Salzbergbau dieser Schlichtungsstelle nicht bei, die sich bei der Steinkohle schon seit Jahren bewährt hat. Weitere Informationen auch in dieser Sendung von Herrn Behrens. Hallo Herr Behrens, herzlich willkommen und bitte stellen Sie Ihren Verband den Hörerinnen und Hörern vor.
Der Landesverband ist vor 14 Jahren gegründet worden, im Jahre 2006, als Zusammenschluss vieler Bürgerinitiativen aus dem Ruhrgebiet, aus Ibbenbüren im Endeffekt und auch aus dem Rheinischen Revier, weil wir festgestellt haben, dass die Politik, mit der wir auch vorher schon Kontakt hatten, dass die eben auch einen einheitlichen Ansprechpartner suchen, mit dem sie eben über die Belange des Bergbaus aus Sicht der Bergbaubetroffenen verhandeln kann. Und wir greifen allgemeine Probleme des Bergbaus auf und projizieren die sozusagen in die Politik und führen dann auch darüber hinaus Gespräche mit den Bergbauunternehmen, um da auch Verbesserungen für die Betroffenen herbeizuführen.
Herr Behrens, für welchen Teil des Bergbaus sind Sie zuständig?
Ja, wir kümmern uns ja um den Bergbau allgemein. Also Salzbergbau gehört zu unseren Themen Steinkohlebergbau und Braunkohlebergbau. Also diese drei großen Bereiche. Wir haben auch schon mal was zu tun gehabt mit der Gewinnung von Steinen im Sauerland. Aber diese drei großen Bereiche, das ist das, was uns angeht. Dazu kommt noch aus Ibbenbüren, aus Epe muss man sagen, nicht aus Ibbenbüren, die Erdölkavernen, die auch Probleme schaffen, weil eben die Kavernen auch nicht so stabil sind, wie es der Kavernenbetreiber da oben so gerne verkauft.
Die Hauptprobleme, die Sie im Moment haben, ich sage jetzt erstmal mit dem Steinkohlebergbau, was sind das für Probleme?
Einmal die Erschütterungen, die durch den Grubenwasseranstieg jetzt zunehmend auftreten. Wir haben da ganz schlechte Erfahrungen jetzt im Osten des Reviers gemacht. Dann der Grubenwasseranstieg selbst macht nicht das Problem, aber das Wasser, was später eingeleitet werden soll in die Vorfluter, das heißt also in die Oberflächengewässer, Ruhr, Lippe immer noch und auch in den Rhein im Endeffekt, der bereitet uns große Sorgen.
Inwieweit können Sie da Einfluss nehmen? Sind Sie beratend tätig oder?
Wir, auf unser Drängen hin ist im letzten Jahr ein integrales Monitoring des Grubenwasseranstiegs, so heißt es, gegründet worden, wo also viele Behörden dabei sind, also auch Wasserversorger dabei sind, Kommunen, Kreise, die Bergbehörde natürlich, Wirtschafts- und Umweltministerium. Und in diesem Arbeitskreis arbeiten wir mit, um Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Entscheiden muss man ganz vorsichtig sein, was man entscheiden kann, aber zumindest kann man erst schon mal das Augenmerk auf die Probleme lenken und dann hoffen, dass auf diese Art und Weise das dann umweltgerechter passiert.
Hat man Mitspracherecht? Wie sieht das aus?
Ja, fangen wir mal klein an. Wir sind natürlich ein gemeinnütziger Verein, sind inzwischen auch anerkannt nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das heißt, wir haben also auch eigenständiges Klagerecht in Verwaltungsgerichtsverfahren und sind seit ungefähr 8 bis 10 Jahren, kann es jetzt nicht ganz genau sagen, auch im Unterausschuss Bergbausicherheit mit einem Sachverständigen vertreten.
Bergbausicherheit für die Bergleute unter Tage.
Der ist ursprünglich eingerichtet worden vor Anno Dunemals, keine Ahnung, wie lange das schon besteht, eben im Sinne des Namens, wie es sagt, also für die Bergbausicherheit. Da sind also immer sehr viel untersucht worden, wodurch sind Bergleute zu Schaden gekommen, zu Tode gekommen und so weiter. Das weiß man ja, in früheren Jahren ist ja sehr viel passiert in der Richtung, in letzter Zeit zum Glück nicht. Der Ausschuss hat aber seit ungefähr 6, 7 Jahren gemerkt, dass es eben darüber hinaus auch viele Probleme gibt, die mit dem Bergbau zusammenhängen, und eben die Probleme, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort betreffen, und hat sich gewandelt. Er greift also immer mehr oder hat immer mehr auch Themen aufgegriffen, die uns als Bürger betreffen.
Herr Behrens, es zeichnet sich ab, dass immer mehr Fragen kommen zu dem Thema, wann und wer hat unter meinem Grundstück abgebaut? Die Leute kommen natürlich mit dieser Frage in der Gewissheit, dass die 30-jährige Verjährungsfrist sicherlich einmal eintritt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Ja, für den wissenden Menschen, sage ich mal, ist das ganz transparent. Es gibt ja die Bergbehörde, die sitzt in Dortmund bei der Bezirksregierung, und da gibt es ein Grubenbild, und dieses Grubenbild hat jeder Eigentümer das Recht, da Einblick zu nehmen. Das heißt, da kann man genau sehen, wann, wo unter seinem Grundstück oder in der Nähe auch Abbau stattgefunden hat. Das gilt natürlich genauso für Salz wie Braunkohle. Wir haben ja auch Steinkohlenbergbau gehabt im Wassenberg, im Rheinischen Revier. Also da gilt das alles für. Ne?
Sie selber haben auch in ihrer Gemeinschaft Leute, die eventuell Schäden, sage ich mal, beurteilen können?
Wir haben in dem Sinne nicht die Fachleute, die gerichtlich handfest ein Gutachten erstellen können. Das sind dann die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Die haben wir nicht in unseren Reihen. Da können wir vielleicht vermitteln, machen wir auch zum Teil. Aber wir selbst verstehen uns ja eher als politische Organisation, die also allgemein die Probleme aufgreift und auf Dinge hinweist. Und dann auch in Gesprächen, muss man sagen, mit der RAG auch durchaus dann Veränderungen im Verhalten der RAG hervorrufen konnten.
Dann mal eine andere Frage, die jetzt in Richtung Schiedsstelle geht. Die Schiedsstelle der RAG bzw. beim Steinkohlebergbau. Inwieweit sind Sie da verflochten?
Die Schlichtung ist ja nicht nur für Steinkohlenbergbau zuständig, sondern grundsätzlich gibt es Schlichtungsstellen für Braun- und für Steinkohle. Eine sitzt in Grevenbroich, eine sitzt in Essen. Der Landesverband war ganz intensiv damit eingebunden in die Gründung dieser Schlichtungsstelle. Wir haben damals die ersten Entwürfe der Schlichtungsordnung begleitet und entworfen. Und wir sind als Beisitzer da tätig. Also Schlichtungsverfahren bedeutet ja, dass jeder Bürger das Recht hat, sich an diese Schlichtungsstelle zu wenden und einen Antrag dazu stellen kann. Das ganze Verfahren ist auch kostenlos für den Bürger, und wenn der Antrag da vorliegt, dann nimmt der Bergbauunternehmer da Stellung zu, und dann kommt es in der Regel zu einer mündlichen Verhandlung oder zu einem Ortstermin. So, in der mündlichen Verhandlung tritt ein Schlichtungsgremium zusammen. Da sind Mitglieder, ein Vorsitzender, ist ein ehemaliger Richter. Hier in Essen ist es der ehemalige Richter vom Landgericht aus Hamm. Und dann gibt es zwei Beisitzer. Einen Beisitzer wird vom Bergbauunternehmer gestellt und ein Beisitzer wird vom Betroffenen gestellt. Und diese Beisitzer, die vom Betroffenen gestellt werden, die also bei aller Neutralität natürlich auch ein bisschen mehr die Interessen des Bergbaubetroffenen vertreten, da ist der Landesverband sehr stark tätig mit 4 Beisitzern, die er da stellen kann.
Das heißt also, Sie haben da auch maßgeblichen Einfluss, wenn es dann nachher um das Endurteil geht, zumindest einen gewissen Einfluss können Sie ausüben.
Ganz richtig. Also es ist ja ein Dreiergremium, und dieses Dreiergremium versucht dann natürlich ein einstimmiges Votum zu finden.
Wenn ich nun als Bordner Bürger zu Ihnen komme und sage, oder zur Schlichtungsstelle komme und sage, ich habe hier einen Bergschaden, was passiert dann?
Ja, wenn der Bordner Bürger sich auf einen Schaden durch den Salzbergbau bezieht, dann müssen wir sagen, tut uns leid, Die Salzbergbauunternehmen sind nicht dem Schlichtungsverfahren beigetreten, sind nicht Mitglied in dieser Schlichtungsstelle und die Schlichtungsstelle kann dir leider nicht helfen.
Das heißt also, hier sind wir regelrecht aufgeschmissen.
Solange die Unternehmen da nicht ihre Bereitschaft erklären, an diesem ganzen Verfahren teilzunehmen, genau so, ja.
Wir haben ja jetzt das neue Planfeststellungsverfahren, was zurzeit ja läuft, zumindest die Vorplanung dafür läuft. Wie sehen Sie es? Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man zum Beispiel von der Politik dahingehend tätig wird, dass man diesen Beitritt zu dieser Schlichtungsstelle, dass man den Bergbaubetreiber verpflichtet, da teilzunehmen?
Nein, das ist ein Widerspruch in sich, denn das Schlichtungsverfahren ist ein freiwilliges Verfahren. Nach dem Bundesberggesetz ist der Bergbaubetreibende natürlich zu Schadenersatz für seine Schäden verpflichtet, macht das auch. Und jeder Bergbauunternehmer wird immer sagen, für alle Bergschäden kommen wir auf. Es geht aber um die Frage, ist der Schaden, der jetzt an einer Immobilie vorhanden ist, ist es ein Bergschaden oder hat es andere Ursachen? Und im Planfeststellungsverfahren wird über dieses Thema nicht gesprochen. Es ist sicherlich möglich, dass von an anderer Stelle politisch Einfluss auf die Unternehmen genommen wird und heilsamer Druck ausgeübt wird, dass diese Unternehmen eben auch bei, überschaubarem finanziellen Aufwand dieser Schlichtungsstelle beitreten. Das ist aber nicht im Rahmen dieses Rahmenbetriebsverfahrens möglich. Ne?
Herr Behrens, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann können die Salzbergbaubetreiber, wenn sie das möchten, dieser Schlichtungsstelle Bergbau freiwillig beitreten. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Sie weigern sich hier permanent dieser Schlichtungsstelle, aus welchen Gründen zunächst einmal auch immer beizutreten. Wir haben gerade gehört, dass es moderate Kosten sind. Es könnte also eigentlich nicht die Kostensituation sein. Und aus dieser Sicht, für mich persönlich, kann ich nur eins sagen. Es ist doch sicherlich den Salzbergbaubetreibern anzuraten, dass sie, für ziemlich moderate Kosten hier doch ein klein wenig Frieden in die Region hineinbringen können, wenn man sich dieser Schlichtungsstelle anschließt. Denn das sind letztlich die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger hier. Wie sehen Sie die Geschichte?
Ja, das ist ja die Krux bei dem Ganzen. Ne? Also es gibt einmal das öffentliche Verfahren, das ist eben die Genehmigung und der Abbau und so weiter. Und dann heißt es einfach ja, die Bergschadensregulierung ist Privatsache, Bürger, kümmere dich mal selbst darum. Und anders als zum Beispiel im normalen Privatrecht, wenn Sie also mit der Nachbar fährt mit seinem Auto ihr Auto kaputt oder so, dann haben Sie einen Partner, der steht auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, der kann sich einen Anwalt nehmen, Sie nehmen sich einen Anwalt, streiten miteinander und irgendwann wird sich geeinigt oder entscheidet auch das Gericht womöglich. Hier haben wir es aber in der Regel damit zu tun, dass eben ein einzelner Bürger einem großen Unternehmen mit sehr viel finanziellem Hintergrund gegenübersteht, der auch wenig Probleme hat, seine Macht da auszuspielen und das Verfahren zumindest sehr in die Länge zu ziehen. Und wenn man sich vorstellt, ein Bergbaubetroffener hat Schäden an seiner Immobilie, da ist jetzt der Riss in der Wand oder so und man sagt dem, ja, du kannst klagen, da musst du erstmal 10, 15, 20.000 Euro für ein Gutachten in die Hand nehmen, da musst du einen teuren Anwalt bezahlen, dann musst du 20 Jahre warten, bis du dann vielleicht deinen Schaden ersetzt bekommst und wenn man dann Recht bekommt. Und dann steht noch das Risiko im Raum, ja, sind denn wirklich die Schäden alle 100% dem Bergbau anzulassen oder vielleicht nur zu 50%? Dann wird ja auch nur die Hälfte der Kosten von dem Bergbauunternehmer übernommen und man muss sozusagen auch die Jahrzehnte sozusagen mit seinen Schäden erstmal leben und da zurechtkommen.
Herr Behrens, als Borter Bürger oder als Bürger gerade im Bereich des Salzabbaugebietes, dann habe ich keine Möglichkeit, über die Schlichtungsstelle des Bergbaus hier auch zu meinem Recht zu kommen. Ich muss also den Bergbaubetreiber verklagen, wenn ich nicht zu meinem Recht komme. Und das ist natürlich eine Sache, die müssten Sie uns mal erklären, was da auf den einzelnen Bürger zukommen kann. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit der Firma Cavity?
Ja, ich vertrete ja auch die Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffene hier in Rheinberg, die ja auch eine der Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes ist. Und wir haben lange bevor also hier die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten gegründet ist, haben wir uns auch schon um Salzbergbauschäden gekümmert. Da sind auch schon Bürger an uns herangetreten. Und damals haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die Cavity also sehr verschlossen ist, wenn es um die Regulierung von Schäden geht. Und wir uns auch gewundert haben, wieso also der Konzern, der eigentlich mal den Abbau betrieben hat, wieso der also eine Unterorganisation geschaffen hat, um diese Schäden dann zu beseitigen, mit Schrägstrich nicht zu beseitigen. Sehr verwirrend das Ganze und wir haben auch immer geargwöhnt, ob das finanzielle Polster, was diese Unterorganisation, Untergesellschaft Cavity hat, ob das auf Dauer reichen wird, um alle Schäden zu beseitigen.
Ja, aber letztlich ist auch die Deutsche Sollwerwerke der eigentliche Ansprechpartner. Denn die haben doch letztlich hier Salz abgebaut. Es kann ja nicht, Cavity hat nie in ihrem Leben Salz hier abgebaut, ein Krümel Salz gefördert und geht dann hin und soll Schäden beseitigen. Naja, ich denke, die ganze Geschichte hat so richtig schön Geschmäckle, oder?
Das würden wir genauso sehen. Ja, also dass das überhaupt ausgegliedert wurde, diese Bergschadensabteilung, Bergschadensbearbeitung, ist für uns eigentlich schon der erste Skandal. Man will da nichts mehr mit zu tun haben. Und wie gesagt, in unseren Augen ist es eben auch fraglich, ob die Solvay hinterher für die mangelnde finanzielle Ausstattung der KVT einstehen muss.
Ich hatte vorige Tage Gespräch mit René Schneider und René Schneider sagte mir, die Solvay müsste dann dafür einstehen. Das wäre rein vom Gesetz her schon so. Sind Sie davon überzeugt?
Ich argwöhne da im Moment ein bisschen. Ja, aber da müsste man wirklich einen Betriebswirt fragen, wie die finanziellen Verhältnisse zwischen den Gesellschaften sind. Vielleicht müsste man auch in den Gesellschaftervertrag gucken können. Eins muss man ja wissen, wir reden bei dem Steinkohlenbergbau von Ewigkeitsschäden. Wir haben aber auch beim Salzbergbau Ewigkeitsschäden. Ja, also auch der Salzbergbau, wenn der irgendwelche Pumpanlagen betreiben muss, das heißt, es macht ja die Linik für den Salzbergbau, die müssen auch ewig laufen. Die Deiche müssen ewig immer wieder erneuert werden, alle 50, 80 oder 100 Jahre oder was. Dafür muss auf Dauer, auf Ewigkeit Geld da sein.
Ja, Ewigkeitsschäden ist natürlich ein heißes Thema. Insofern ein heißes Thema, weil natürlich dann auch die Bürger damit belastet werden. Und die Frage ist einmal die 30 Jahre, die verstreichen beim Bergbau. Im Moment macht das die Linek. Ich denke mal, die Solvay wird monatlich oder jährlich in Abschlag zahlen und ist damit schön aus dem Schneider. Nur wenn sie mal die Bude dicht machen hier, dann wird nichts mehr gezahlt. Dann ist vorbei. Dann muss Linek abpumpen und der Steuerzahler ist dran. Oder wie sehen Sie das?
Ja, anders als bei der Steinkohle. Da hat es ja 2007 das Steinkohlefinanzierungsgesetz gegeben und da ist dann auch die Frage der Ewigkeitskosten geregelt worden, ist die RAK-Stiftung ja gegründet worden, Evonik gegründet worden und da ist auch im Vertrag über die RAK-Stiftung festgelegt worden, wenn die mal nicht mehr Geld genug hat, um für die Ewigkeitskosten aufzukommen, ist geklärt, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund, also Bundesrepublik Deutschland, dass die zusammen in die Haftung treten müssen. Das ist beim Salzbergbau überhaupt nicht klar, wer dann bezahlt, wenn Solvay zum Beispiel irgendwann sagt, wir sind pleite und zahlen nicht mehr. Das ist eine vollkommen ungeklärte Frage.
Das heißt also, wir haben hier eine relativ komplexe Geschichte, die eigentlich überhaupt nicht gelöst ist.
Das ist richtig. Und wie der Vorsitzende der Schlichtungskommission auch schon mal gesagt hat, es gibt kein Rechtsgebiet in Deutschland außer diesem Bergrecht, wo so wenig Gerichtsentscheidungen auch zum Fortschritt der Rechtsfindung geführt haben, weil eben kaum Gerichtsurteile bis in die höchste Instanz kommen. Wir berichten oder wir hören oft immer von einem sogenannten Mörs-Kapellen-Urteil. Das ist 1989 ergangen. Das ist mal in Leipzig entschieden worden. Seitdem hat es keine höchstrichterliche Entscheidung mehr in Sachen Bergrecht gegeben.
Ja, ich sag mal so, wenn ich so meine Immobilie hier sehe, die ich hier so habe, und den Wert mal so abschätze, da liege ich sag mal, eine Hausnummer bei 150.000 Euro, wenn ich das Ding verkaufen würde. Ja. So, wenn ich einen Bergschaden habe, der sich so um die 60.000 oder 40.000 Euro vielleicht oder vielleicht auch über 10.000 Euro nur erstreckt, ja, dann werde ich doch an die Wand gepresst, oder?
Der Bergbauunternehmer hat ja einen langen Atem, ne? Der kann ja warten. Das ist ja, er ist ja auch persönlich nicht davon betroffen, wenn der Bergschaden bei Ihnen nicht reguliert wird, wenn Sie den Keller feucht haben und Sie können im Keller nichts mehr lagern, weil es sofort schimmelt, ne? Weil die Außenwand eben durch Bergschäden beschädigt ist und die Feuchtigkeit in den Keller rein. Das stört ja den Bergbauunternehmer nicht. Der hat ja Zeit, der kann ja warten, ja. Wartet dann eben 20 Jahre, bis sie mürbe sind. Oder ich sag immer so Leuten, wenn die sagen, ja, ich habe da Probleme, ich komme nicht so recht. Und dann gucke ich die Leute an und sage, hören Sie mal, wie alt sind Sie denn eigentlich? Wollen Sie das noch erleben, dass Sie mal zurechtkommen oder nicht? Und dann sage ich, das ist eben das große Momentum, was dahinter steht, dass eben auch die Bergbaubetroffenen zu Kompromissen eigentlich gezwungen werden, weil sie anders gar nicht geregelt werden.
Das heißt, da haben wir das schöne Thema, lieber den Spatz in der Hand wie die Taube am Dach.
So in der Richtung. Und man muss natürlich auch, das ist ja auch das Momentum bei so Schlichtungsverhandlungen oder so, da kann man nicht erwarten, dass man 100% seiner Ansprüche, ja, ich sage jetzt mal, egal ob sie gerechtfertigt sind, dass man die durchbekommt. Ist eine freiwillige Angelegenheit und der Bergbauunternehmer muss hinterher auch den Vergleich akzeptieren.
Haben Sie darüber schon mal mit Politikern gesprochen?
Wir haben beim Runden Tisch, es gab ja im Kreis Wesel schon zweimal diese Veranstaltung des Runden Tisches, da haben wir das schon zur Sprache gebracht. Es ist beteuert worden von den Unternehmen, dass sie Rücklagen dafür hätten, um diese Ewigkeitskosten auch aufzubringen. Aber die Rücklagen stecken natürlich auch nicht irgendwie als Bargeld auf einer Bank oder sowas, um da sicher zu sein, wobei man natürlich auch noch mit in Frage stellen muss, wie sicher das Geld auf der Bank ist. Aber sie stecken natürlich in irgendwelchen Betriebsvermögen oder so, und da weiß man auch nicht, ob dieses Geld hinterher wirklich realisiert werden könnte, wenn es gebraucht wird.
Herr Behrens, die Kanalsanierung, die muss ich nochmal ansprechen. Bei uns hier am Schwarzen Weg läuft der Kanal nun durch den Bergbau in eine verkehrte Richtung. Das heißt, das Wasser läuft eigentlich bergauf. Die Sanierung des Kanalsystems ist erforderlich. Der Kanal ist knapp 50 Jahre alt oder vielleicht 80 Jahre alt und muss jetzt komplett neu saniert werden. Das heißt, die Straße wird aufgerissen und die Kanalrohre müssen neu verlegt werden. Die Stadt hat sich geeinigt mit dem Bergbaubetreiber und wird die Kosten für den Kanal ersetzt bekommen, denn der Kanal ist Eigentum der Stadt und somit ist auch der Kostenträger die Stadt Rheinberg. Hier wird der Bürger nicht beteiligt an den Kosten. Anders ist es bei der Straße. Die Straße, die aufgerissen werden muss, muss neu saniert werden, muss also neu wieder aufgebaut werden, und die Anliegerkosten werden dem Anlieger angelastet. Bis auf die vom Land Nordrhein-Westfalen nun seit 2 oder 3 Jahren reduzierte Summe von ca. 40% oder 50% der Anliegerkosten. Darüber hinaus gilt auch noch zu fragen, was ist mit den Kanalanschlüssen der Häuser, die über das private Grundstück der einzelnen Geschädigten läuft. Auch hier gibt es viele, viele Fragen, und diese ganzen Kosten können nur privatrechtlich beim Bergbaubetreiber eingetrieben werden. Anders ist es wahrscheinlich nicht möglich. Nur, wir haben gehört, das ist ein Unterfangen, das sich kein Mensch leisten kann. Somit stehen ältere Bürger demnächst, wenn dieser Kanal saniert wird, vor den Scherben ihrer Altersversorgung. Denn gerade in diesem Falle werden sie einige zigtausend Euro aufwenden müssen, damit eben halt die Straße wieder saniert wird. Das kann nicht sein. Wie sehen Sie die Geschichte?
Schäden an der Kanalisation, das sind dann die Senkungsschäden, also wenn die, wie Sie vorhin sagten, wenn das Wasser rückwärts läuft oder so, die müssen natürlich vom Bergbau übernommen werden, und die werden auch vom Bergbau übernommen. Und da sind wir bei der Stadt Rheinberg eigentlich in guten Händen. Das ist anders als in anderen Kommunen, weil die Stadt Rheinberg eigentlich eine sehr bürgerfreundliche Verabredung mit den Bergbauunternehmen, also RAG auf der einen Seite und aber auch mit den Salzbergbauunternehmen, geschafft hat, sodass also der Anteil, den der Bergbau an den Kanalisationskosten, Reparaturkosten übernimmt, relativ hoch ist. Das hat was damit zu tun, mit dem Grundsatz neu für alt. Also wenn man irgendeinen alten Gegenstand hat und der wird beschädigt, also hier eine alte Immobilie wird beschädigt, dann ist da ja auch ein Zugewinn sozusagen an Wert, und dieser Zugewinn muss man sich auch anrechnen lassen. Ähnlich ist es bei einer Kanalisation. Angenommen, die ist sowieso schon kaputt, weil sie eben vor 100 Jahren gebaut wurde, dann kann man den Bergbauunternehmer nicht mehr dazu verpflichten, die Kosten voll zu übernehmen. Aber das ist ja nicht der Fall. In der Regel ist es ja so, der Kanal ist 20, 30, 50 Jahre alt, und dann wird eben entsprechend der Anteil des Bergbauunternehmers da berechnet.
Ja, Behrens, ich denke, da gibt es sicherlich noch mehr Fragen zu diesem Thema, vor allen Dingen was die Straßensanierung betrifft. Bei den Kosten für die Straßensanierung ist ja nun letztendlich die Stadt Rheinberg gefragt. Sie steht dort in einem Rechtsverhältnis zu den Anliegern. Das heißt im Grunde genommen, der Anlieger ist der Stadt gegenüber verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. Das werden wir wohl, Herr Behrens, heute Abend an dieser Stelle nicht klären können. Herr Behrens, jahrelang hat uns der Salzbergbau gesagt, die Bergsenkungen bei uns wären gar nicht vorhanden. Was ist der Unterschied zwischen den Bergsenkungen und zwischen dem Erscheinen von Bergsenkungen, zwischen dem Steinkohlebergbau und dem Salzbergbau?
Ja, die Probleme liegen ähnlich und doch so ein bisschen anders. Also wenn irgendwo Steinkohlenbergbau betrieben wird, dann treten die Schäden ja sehr spontan danach auf. Das heißt, eigentlich kann man sagen, einen Monat später kommen die ersten Störungen oben an der Erdoberfläche an, und das zieht sich dann über ein paar Jahre hin. Der Bergbau hat früher immer gesagt, nach 2 Jahren ist Ruhe. Wir wissen inzwischen, auch nach 10 Jahren kann sich noch was tun. Beim Salzbergbau ist das Geschehen unter Tage ja ganz anders. Das heißt, geschaffenen Kavernen, Hohlräume sacken ja erst sehr langsam zusammen, sodass also die ersten Schäden eigentlich erst nach 20, 30 Jahren so auftreten. Deshalb hat ja der Salzbergbau früher auch immer behauptet, wir machen überhaupt keine Schäden oder sowas. Das geht ja alles nur ganz gleichmäßig wie im Aufzug irgendwann mal runter. Und so, das wirft dann schon mal das Problem der Verjährung auf, der Verjährungsfristen. Sie haben ja vorhin erwähnt, es gibt die allgemeine 30-jährige Verjährung, wo eben Schluss ist, und die trifft eben beim Salzbergbau überhaupt nicht. Die Schäden können bis 100, 150 Jahre später noch auftreten.
Herr Behrens, das heißt jetzt im Klartext, dass nach 30 Jahren tatsächlich der
Anspruch der Geschädigten auf die Reparatur ihrer Schäden nicht mehr gewährleistet ist. Das bürgerliche Gesetzbuch schreibt 30 Jahre vor und nach 30 Jahren ist nun dann endgültig Schluss. Das bedeutet aber auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder und darüber hinaus auch, selbst dann, wenn der Bergbau hier am Niederrhein nicht mehr existiert, man immer noch für die Schäden des Bergbaus bezahlen muss. Das ist eine Sache, die müsste eilig von der Politik schnellstens geändert werden. Herr Behrens, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute hier waren.
Ja, gerne.
Es war ein sehr interessantes Gespräch und vielleicht darf ich noch mal öfter zu Ihnen kommen oder Sie zu mir oder Sie ins Studio, wie auch immer. Und wir können uns mal über diese Dinge unterhalten. Es ist sehr, sehr interessant, von so einem erfahrenen Hasen zu hören, wo es lang geht. Und man kann sich sicherlich da so manchen Rat holen. Herr Behrens, herzlichen Dank und bis demnächst mal. Dankeschön.
Ja, ein Schlusswort dann noch von mir. Ich hoffe, ich konnte auch vermitteln, dass der Landesverband eben auch sehr die Belange des Salzbergbaus im Blick hat und eben auch schon viele Gespräche auch mit Politikern zu diesem Thema geführt hat für die Salzbergbau-Geschädigten hier am Niederrhein.
Wir haben von Herrn Behrens gehört, welche Probleme heute schon mit der Auswirkung des Salzabbaus und der Schadensregulierung bestehen. Jedem betroffenen Bürger sollte nun klar sein, was passiert, wenn der Bergbau unter den Ortschaften weiter fortschreitet. Noch steht im Raum ein Beitritt der Bergbaubetreiber zur geforderten Schlichtungsstelle für den Bergbau wird es nicht geben. Hier ist eine Erfassung der Bergschäden durch die öffentliche Hand mit der Meldestelle für Bergschäden im Kreis Wesel sicherlich sehr hilfreich, um nochmals den Druck für eine Schlichtungsstelle im Salzbergbau zu verstärken. Nun sind Sie als Bürger gefragt. Bitte senden Sie Ihre Beobachtungen und auch die kleinsten Veränderungen an Ihren Gebäuden oder Ihrem Eigentum, die auf eine Bergsenkung zurückzuführen sind, an die Meldestelle. Das können Risse und Feuchtigkeit in den Kellerräumen sein, aber auch Absenkung von Terrassen, Treppenstufen, plötzlich klemmende Türen, Fenster- und Garageneinfahrten und viele andere Symptome mehr. Nehmen Sie diese ersten Anzeichen sehr ernst, die auf eine Auswirkung durch den Bergbau zurückzuführen sind. Anders als beim Steinkohlebergbau treten diese Schäden erfahrungsgemäß erst nach 20 oder 30 Jahren nach der Beendigung des Abbaus im Steinsalzbergbau auf. Ein weiterer Punkt auf der langen Liste der Unabsehbarkeiten ist die weitere Vorgehensweise der Behörden in Sachen Planfeststellung und das Erlangen der Betriebsgenehmigung für den erweiterten Salzabbau. Es hat den Anschein, dass das Planfeststellungsverfahren mit allen Konsequenzen durchgezogen werden soll. Im Vorfeld haben Sie als betroffene Bürger mehr als 2000 persönliche Einwendungen an die Bergbaubehörde in Ernstberg gesandt. Das Ziel ist es, den erweiterten Abbau zu verhindern bzw. eine Verbesserung der Rechtsposition für die betroffenen Bürger bei der Schadensregulierung zu erreichen. Sie möchten ihr Eigentum, die Gesundheit und die Zukunft ihrer Familie vor den zu erwartenden Schäden schützen. Im Fokus steht hier auch die Generationengerechtigkeit. Wir möchten nicht unseren nachfolgenden Generationen eine Welt hinterlassen, die ausgebeutet mit irreparablen Schäden, also Ewigkeitsschäden, belastet ist. Ewigkeitsschäden, ein Wort, das sehr leicht von den Lippen geht. Ja, aber diese Schäden beinhalten eine Gefahr für Leib und Leben und das Eigentum der Generationen bis zum Tage, wo unsere Erde untergeht. Das Bergamt in Arnsberg und das Unternehmen, in diesem Falle Kali und Salz, werten zurzeit nun die Einwände der Bürger und der Kommunen aus. Die Bürger haben ihre Pflichten gegenüber den nachfolgenden Generationen erfüllt und den Zeigefinger gehoben und ihre berechtigten Bedenken klar formuliert. Wir hoffen, dass die verantwortlichen Behörden sich ihrer hohen Verantwortung für die nun zutreffenden Ewigkeitsentscheidungen bewusst sind. Hier hegen sich berechtigte Zweifel, wenn man Folgendes hört. Normalerweise findet nach der erfolgten Auswertung aller Einwendungen eine öffentliche Präsenzerörterung statt. Hier kommen alle Argumente auf den Tisch und die Bürger können ihre Argumente nochmals Auge in Auge mit den Bergbaubetreibern und den Genehmigungsbehörden öffentlich diskutieren. Hier ist die Gelegenheit, Lösungen und Kompromisse zu suchen. Diesem öffentlichen Präsenzerörterungsverfahren wurde aber nun durch die Bergbehörde eine Absage erteilt, wie man erfahren konnte. Die Begründung, keine öffentliche Präsenzerörterung zuzulassen, sind sehr vielfältig. Es sieht so aus, dass eine öffentliche Präsenzerörterung, die sicherlich auch emotional geführt wird, man nicht haben möchte. Es scheint, dass der Bergbau, die Politik sowie das Bergamt Arnsberg die Konfrontation fürchten. Leider lässt das zeitlich begrenzte Corona-Pandemie-Gesetz sowie das Bergrecht und die Weisungsbefugnis des Bergamtes zu, dass es die Möglichkeit gibt, den Paragraphen 3 des Grundgesetzes, wo das Gleichbehandlungsgesetz eindeutig und klar formuliert ist, zu umfahren.
Die Pandemie ist zwar offiziell für alle Bereiche, die die Öffentlichkeit betreffen, beendet worden. Man wird das Gefühl nicht los, dass man dieses Gesetz nun dazu benutzt, um eine öffentliche Präsenzerörterung weitgehend gesetzeskonform, also legal im klassischen Sinne zu verhindern. Sich nun auf dieses Pandemiegesetz zu berufen, ist aus Sicht der betroffenen Bürger nicht mehr zeitgemäß. Man könnte mit Verlaub dieses als reine Willkür der Behörden betrachten. Als Ersatz, um dem Grundgesetz Genüge zu tun, soll die Präsenzerörterung in Form einer Videokonferenz durchgeführt werden. Dann kann sich die Behörde darauf berufen, den § 3 des Grundgesetzes erfüllt zu haben. Man habe ja jedem angeboten, an dieser öffentlichen Videoerörterung teilzunehmen. Der Besitz eines Computers oder der Umgang mit selbigen ist nicht für jede Person ein unabdingbares Muss und auch nicht vorgeschrieben. Somit sind diese Personen nicht in der Lage, an einer Videokonferenz teilzunehmen, weil sie das Medium auch nicht beherrschen. Das Gesetz der Gleichbehandlung unter § 3 des Grundgesetzes, so wie es vorgeschrieben ist, ist hier nicht gewährleistet. Es liegt eindeutig eine Benachteiligung vor, denn spätestens seit dem 31.01.2023 ist das Tragen auch von Masken bei Veranstaltungen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr für alle Veranstaltungen aufgehoben. Befürchtet wird auch, dass wahrscheinlich Einheitsbriefe versendet werden an die Einwender, in denen nur global auf die eingesandten Argumente eingegangen wird. Eine Äußerung wird dann innerhalb von 14 Tagen schriftlich von den Einwendern zurückerwartet. Und nach Ablauf dieser Frist ist ein weiterer Einwand nicht mehr möglich. Als betroffener Bürger fordern wir das Recht, auf jeden unserer Fragen und unserer Einwendungen eine detaillierte und begründete Antwort zu bekommen. Liebe betroffene Bürger, sollten Sie einen solchen Brief erhalten, und man geht nicht detailliert auf Ihre Einsprüche und Ihre geäußerten Bedenken ein, legen Sie bitte sofort Einspruch ein. Formulieren Sie Ihre Frage nochmals neu, fügen eventuell weitere Bedenken hinzu. Denken Sie an die 14-Tage-Frist. Das ist sehr wichtig. Zwingen Sie die Behörden mit Ihren Eingaben erneut zum Handeln. Wenn es möglich ist, bitte senden Sie eine Kopie Ihrer Einwendung und das erhaltene Schreiben an die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten. Sollten Sie ein Schreiben vom Bergamt erhalten, mit der Sie auf die Videoerörterung und die Teilnahmemöglichkeit hingewiesen werden, legen Sie auch hier sofort Einspruch ein und verlangen Sie eine Präsenzerörterung. Es gibt keinen Grund mehr, eine Präsenzerörterung nicht zu veranstalten. Wir leben in einer Demokratie und fordern unsere Rechte. Nun geht auch diese Sendung zu Ende. Sollten Sie weitere Fragen zur Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten haben oder benötigen Sie mehr Informationen bei Fragen zu Bergbauschäden und deren Meldungen, und möchten Sie diese Sendung nochmal als Podcast anhören, so finden Sie diese auf der Homepage der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun zum Schluss noch eine Bitte der Bürgerinitiative. Bitte senden Sie uns auch eine Information, wenn Sie Probleme mit Bergschäden oder auch nur die Vermutung haben, dass Ihr Eigentum von Bergschäden betroffen ist. Auch gemeldete Schäden, Begebenheiten und Reaktionen der Bergwerksbetreiber auf Ihre Schadensmeldung in der Vergangenheit sind für uns von großem Interesse. Wir benötigen diese Informationen, um auch weiterhin beweisen zu können, dass, und ich bezeichne es mal als Märchen, dass 99,9% aller Bergschadensfälle zur vollsten Zufriedenheit der betroffenen Bürger gelöst worden sind. Die an uns gemeldeten Bergschäden und die damit verbundenen Probleme sprechen eine ganz andere Sprache. Bedenken Sie, nur mit Fakten können wir gemeinsam bei der Politik in unserem Land den nötigen Druck aufbauen, um zu einer gerechten Schadensbewertung und Schadensregulierung zu kommen. Das Stichwort ist hier Schlichtungsstelle. An dieser Stelle danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können von den Informationen aus dieser Sendung. Bitte bleiben Sie gesund, dann hören wir uns wieder, immer zur selben Zeit, an jedem zweiten Freitag im Monat um 20:04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio KW. Tschüsskes und auf Wiederhören.